Ganz, ganz herzlich willkommen zum Winterchaos im Labor Luzern, organisiert vom Labor. Ganz herzlichen Dank für das Bereitstellen des Raumes und das Organisieren. Und von der Xeria, von uns, wir sind beides Hackerspaces hier im RAM Luzern. Und für die nächsten 3 Tage werden wir hier ein gemütliches kleines Programm haben mit vielen Vorträgen und zusammen sein und das Jahresende genießen. Der erste Vortrag heute kommt von Manu. Manu ist auch Mitglied in der Luxeria. Er arbeitet in der IT Security und wird euch heute eine Einführung geben in die Penetration Testing in internen Systemen. Dann würde ich sagen, Manu, besten Dank.
Genau, vielen Dank, Gondro, für die Einführung. Auch ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Vortrag und zum Winterchaos 2022. Ich werde einen Talk machen über Penetration Testing von Netzwerken, von Firmen, wie sie von innen aussehen. Ich selber arbeite bei Compass Security als Security Analyst und führe dort mehrheitlich Penetration Tests durch von Infrastrukturen, die im Internet exponiert sind, von Webseiten, von Mobilapplikationen, aber auch von internen Netzwerken. Und das Testen von internen Netzwerken finde ich sehr interessant, weil man dort sieht, wie Firmen aufgebaut sind intern, weil dann oft alle Systeme im Scope sind, die man testen kann und das Schwachstellen, die man identifiziert, je nachdem auch Auswirkungen haben können auf die ganze IT-Infrastruktur. Ich werde zuerst erklären, was das Ganze bedeutet, das interne Penetration Testing. Dann werden wir uns mit dem Active Directory befassen. Ich werde kurz erklären, um was es sich handelt beim Active Directory. Dann werden wir sehen, wie wir unsere Privilegien auf einem Windows-Client erhöhen können, um dort dann höhere Rechte zu kommen und wie wir dann diese Privilegien ausnutzen können, um Zugangsdaten zu stehlen, die auf diesem System vorhanden sind und uns so in einem Firmennetz zu bewegen. Es gibt sehr viele Wege, wie Firmen heutzutage angegriffen werden können. Es gibt sehr viele Methoden, wie das Angreifende in ein Firmennetz reinkommen. Und heutzutage geht man oft davon aus, oder dass man sagt, es ist nicht mehr die Frage, ob man angegriffen wird, sondern wann. So ein bisschen ein Ansatz, den man heute hat. Und dann stellt man sich halt die Frage, wenn man angegriffen wird, was können die Angreifenden dann auch in einem internen Netzwerk überhaupt alles machen? Auf was für Systeme können diese zugreifen, auf was für Services können diese zugreifen, welche Privilegien kann man so oder können die Angreifenden erhalten und so weiter. Und das ist genau das Ziel, diese Fragen zu beantworten in einem internen Pentest, indem man nach Schwachstellen sucht in einem internen Netzwerk selber. Also man prüft nicht, wie ist die Firma von außen geschützt, welche Dienste exponiert sie im Internet, sondern man geht jetzt davon aus, dass jemand bereits ins interne Netzwerk gekommen ist. Wie das genau passieren würde, das ist eigentlich egal. Und dann schaut man, welche Schwachstellen sich befinden in so einem internen Netzwerk. Grundsätzlich hat man dann als initiale Situation mal Zugriff zum internen Netzwerk und auch legitime Credentials von einem Domain-User und Zugriff auf eine Workstation. Damit man wirklich simulieren kann, was würde jetzt passieren, wenn ein Opfer in einer Firma irgendwie eine Malware öffnen würde und somit Angreifende von außen Zugriff ins interne Firmennetz bekommen könnten. Und der interessanteste Teil vom Ganzen ist oft das Active Directory. Da werden wir mal zuerst noch schauen, was das Active Directory genau ist. Und zwar, das ist ein Verzeichnisdienst von Microsoft und das ist bei den meisten Firmen, würde ich mal sagen, so implementiert. Und mit dem kann man eine ganze IT-Infrastruktur managen und so zentral verwalten. Das Ganze ist in Objekte aufgeteilt, also alles, was im Active Directory gespeichert ist, ist irgendwie ein Objekt schlussendlich. Und das können Ressourcen sein, das ist auch etwas, was ich irgendwie zugreifen kann, wie eine Dateifreigabe oder ein Drucker. Und es gibt auch Accounts, wie irgendwie User oder Computers, das sind alles Accounts, mit denen ich mich dann gegenüber etwas authentisieren kann beispielsweise und so auf eine Ressource zugreifen kann. Eine Sammlung von solchen Objekten, denen sagt man auch eine Domain. Und das Ganze ist auf dem sogenannten Domain-Controller gespeichert. Das ist so die zentrale Stelle in einem Windows-Netzwerk. Diese Domain ist typischerweise mit einem DNS-Namen identifiziert, wie irgendwie example.net oder fubar.local. Oft ist dann der Firmennamen enthalten in diesem Domainnamen. Und das Active Directory stellt auch verschiedene Möglichkeiten für die Authentisierung und Autorisierung zur Verfügung. Und dort wird stark auf die Protokolle NTLM und Kerberos gesetzt. Es ist das auch möglich, mit Group Policies zu definieren, wie welche Settings aussehen sollen, also wie ein Betriebssystem konfiguriert sein muss, beispielsweise wann Updates installiert werden, wie die User-Settings sind, wie welche Settings in Word eingestellt sind und so weiter. Das kann man alles über GPOs definieren. Auch die Passwortrichtlinie kann man über GPOs definieren, um die User irgendwie zu zwingen, ein extrem langes Passwort zu wählen. Oft ist es so, dass wenn das Active Directory kompromittiert ist, dann ist alles kompromittiert. Weil eben oft die ganze Infrastruktur über das Active Directory managed wird, kann man somit halt, wenn das AD kompromittiert wird, auf alles andere zugreifen. Und deshalb ist das eigentlich der Grund, warum das Active Directory für Angreifende extrem interessant ist, dieses anzugreifen. Typischerweise starten Pentests immer mit Information Gathering. Man schaut irgendwie, was für Services laufen, sind vielleicht exponiert. Wenn man Active Directory testet, dann schaut man nicht mit traditionellen Tools wie Nmap, welche Services exponiert sind, sondern man verwendet direkt die Schnittstellen, die das Active Directory einem bieten. Und da gibt es extrem viele Tools. Man kann Windows-Bordmittel verwenden, die auf den Servern vielleicht vorhanden sind. Man kann PowerShell-Module von Microsoft laden, um mit dem Active Directory zu interagieren und Abfragen machen und so weiter. Also es gibt dort extrem vieles, das man machen kann. Man kann auch einen normalen LDAP-Client verwenden und so die Daten der Objekte abfragen. Aber die Frage, die wir uns dann stellen, ist, wo findet man überhaupt die relevanten Informationen? Und was ist bezüglich der Sicherheit relevant? Und dafür möchte ich euch ein paar Tools vorstellen, mit denen man Active Directory-Infrastrukturen analysieren kann. Das erste Tool ist Pingcastle. Ist ein Open-Source-Tool. Wenn man das nicht kommerziell verwendet, kann man das gratis verwenden. Und das hat das Ziel, dass man die Sicherheit von einem Active Directory in relativ kurzer Zeit gut beurteilen kann. Es ist nicht das Ziel, dass man alle Misskonfigurationen und alle möglichen Fehler finden kann, aber man soll innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viel finden können. Ich kann euch das mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe hier ein Zugriff auf ein Windows-System. Dann starte ich hier mal eine PowerShell. Und wir sehen, ich bin hier als T-Massi angemeldet auf der Domain WinAttackLab. Und in diesem Fall bin ich auf dem Client 1 angemeldet. Das sind so ein paar Basisinformationen. Und jetzt starte ich Pingcastle und sage, Pingcastle, es soll mir einen Health-Check von der Domain generieren. Das ist mit dieser Health-Check-Option. Und jetzt connectet das zum Domain-Controller und fragt alle möglichen AD-Objekte ab. Also alle Server, User, Computer, Gruppen, GPOs und so weiter. Und das generiert mir dann einen HTML-Report, den ich hier mir anzeigen kann. Das sieht mal so aus, also hier zuoberst mal einen managementtauglichen Graphen, der immer gewünscht ist halt, oder? Aber dann weiter unten gibt es die interessanteren Sachen, und zwar so Findings, die gefunden wurden, was jetzt in dieser Domäne nicht optimal konfiguriert ist. Da das erste Beispiel können wir mal nehmen, beispielsweise ist es einem normalen User, welche nicht Administratoren sind, erlaubt, neue Computer zur Domain hinzuzufügen. Das ist bei Default noch keine Schwachstelle, mit der man direkt etwas ausnutzen kann, aber das ist etwas, das man für weitere Angriffe verwenden kann. Manchmal ist es eine Vorbedingung, dass man vielleicht ein Objekt im AD kontrollieren kann für gewisse Angriffe. Und das ist jetzt so ein Hinweis, dass mir Pingcastle gibt, das ist in dieser Domain nicht ganz gut konfiguriert. Das ist übrigens auch eine Standardeinstellung von Windows. Da sehe ich, wie die privilegierten Accounts konfiguriert sind. Hier sehen wir, dass es wie zusätzliche Attribute gibt oder Gruppen, wo ich administrative User hinzufügen könnte, um diese zusätzlich zu schützen. Also das ist jetzt auch keine eigentliche Schwachstelle, aber eine fehlende Hardening-Maßnahme, die nicht implementiert wurde. Das kann man dann ja durchscrollen. Das ist vielleicht noch interessant. In diesem Fall ist die DNS-Zone, dort ist es möglich, mit unsicheren Updates die DNS-Zone zu aktualisieren. Typischerweise machen das nur DHCP-Server. Wenn Sie eine IP-Adresse an einen Client geben, lesen Sie den Hostnamen aus und dann fügt der DHCP-Server den Hostnamen im Active Directory DNS-Server hinzu. Und in diesem Fall wurde das so konfiguriert, dass alle User die DNS-Einträge vom DNS-Server ändern können. Und so ja, kann man halt den ganzen Report anschauen und dann kommen die so ein bisschen Findings zusammen, was auf den ersten Blick gerade nicht so gut aussieht. Ich sehe auch einen Überblick über alle eingesetzten Windows-Versionen. Ich sehe, welche Leute in der Admin-Gruppe sind. In diesem Fall sind das zwei User, LabAdmin und FFast. Ich sehe, ob die aktiviert sind, wann sie das letzte Mal eingeloggt haben und so weiter. Also mit diesem Werkzeug habe ich eine einfache Möglichkeit, mir in sehr kurzer Zeit einen sehr großen Überblick über eine Windows-Domain zu verschaffen. Aber typischerweise wollen wir bei solchen Pentests noch ein bisschen weitergehen und tatsächliche Angriffspfade finden. Und das kann man mit dem Tool Bloodhound machen. Das ist ebenfalls Open Source. Und mit dem kann man die Relationen zwischen Objekten im Active Directory grafisch darstellen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr mit einem LDAP-Client auf ein Active Directory connectet und ihr alle Objekte auflistet, ist es nicht sehr einfach, dort herauszufinden, wer welche Berechtigung hat, wer sich wo anmelden kann. Da müsst ihr mal überall jedes Objekt genau anschauen. Und mit Bloodhound kann man das grafisch veranschaulichen. Und zwar, das ist ein Beispiel hier, könnt ihr euch mal vorstellen, es gibt der User CanPrint. Der User ist in der Admin oder in der Gruppe PrintAdmins. Das macht soweit Sinn, weil es ein Print-Admin-User. Diese ganze Gruppe hat lokale Admin-Rechte auf dem Computer Print-Server 01. Das macht soweit auch Sinn, weil ein Print-Admin-User muss den Print-Server managen können, um Treiber zu installieren. Dann gibt es den User Bob-ADM. Wie der Name schon sagt, könnte es ein Admin-User sein. Dieser User ist angemeldet auf dem Computer Print-Server 01. Jetzt hat dieser User oder ist in der Gruppe Server-Admins. Macht auch Sinn, weil es ein Admin-User in der Server-Admin-Gruppe. Und diese Server-Admin-Gruppe hat lokale Admin-Rechte auf dem Management-Server 01. Das macht soweit auch noch Sinn, wenn man das so überlegt. Jetzt hat sich dort Mary eingeloggt, Mary DADM. Und das DADM steht für Domain-Admin, weil dieser User in der Domain-Admin-Gruppe ist. Und die Domain-Admin-Gruppe ist auch eigentlich immer lokaler Administrator vom Domain-Controller. Und jetzt sehen wir hier die verschiedenen AD-Objekte und die Kanten dazwischen, die Bloodhound aus der Graph-Datenbank gezogen hat. Und jetzt sehen wir hier irgendwie eine Beziehung zwischen diesem User CanPrint und dem Domain-Controller bzw. der Domain-Admin-Gruppe. Also irgendwie ist es jetzt möglich, laut dieser Theorie, die Privilegien vom normalen CanPrint-User zu eskalieren im Netzwerk, dass man schlussendlich Domain-Admin wird. Und das kann man mit Bloodhound grafisch darstellen, um solche Pfade zu finden. Man kann das Ganze auch rückwärts machen, indem ich sage, gut, ich bin jetzt nicht an diesem einzelnen User interessiert und ich will nicht nur schauen, was der kann, sondern ich möchte mal schauen, wer kann alles Domain-Admin-Rechte im Netzwerk erlangen. Dann sieht das so aus, wir haben hier die Domain-Admin-Gruppe. Dort hat es verschiedene User drin, in diesem Fall drei Domain-Admin-User. Diese sind auf zwei Systemen angemeldet, auf dem Backup-Server und auf dem Management-Server. Dann gibt es wieder weitere Gruppen und User, welche auf diesen zwei Systemen lokale Admin-Rechte besitzen. Diesmal ist es Mike-ADM und noch zwei Gruppen. Und dann kann ich schauen, wer ist in diesen Gruppen. Und jetzt sehe ich schon, es gibt hier 1, 2, 3, 4 User, die potenziell die Möglichkeit hätten, sich die Berechtigungen vom Domain-Admin zu erlangen. Indem man in diesen Kanten folgt und dann gewisse Angriffe durchführt, um so das Ziel zu erreichen. Und das ist mit Bloodhound relativ einfach, ganz viele solche Pfade festzustellen. Genau, das kann dann beliebig komplex werden. Ich kann das auch mal in der Demo-Umgebung zeigen. Und zwar habe ich hier bereits vor der Präsentation Sharphound gestartet und habe einfach gesagt, gut, bitte suche alle Informationen, die du finden kannst. Dann hat Sharphound eine Verbindung zum Active Directory hergestellt, hat dort wieder alle Objekte heruntergeladen und die korrekt in ein ZIP-File gepackt. Und Sharphound hat auch eine Verbindung zu jedem einzelnen System hergestellt und dort nachgeschaut, wer angemeldet ist auf diesem System, damit wir all diese Informationen sammeln können. Das hat mir danach ein ZIP-File generiert. Das habe ich dann auf eine Angriffsmaschine kopiert. Ich wechsle mal zu der. Das hier ist ein Kali Linux System. Und ich habe dann diese ZIP-Datei mit Drag and Drop in Bloodhound importiert. Das hat im Hintergrund diese Daten entpackt und in die Neo4j Datenbank geladen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, diese gesammelten Daten auszuwerten. Einerseits sehe ich hier eine Übersicht über die gesammelten Daten. Ich sehe, ich habe da fast 40 User in der Domain drin, fast 60 Gruppen, 5 Computer und so weiter. Ich sehe auch mal so, ja, wie groß ist die Infrastruktur, die ich analysiere. Dann sehe ich auch, es gibt 6 Sessions, also insgesamt haben sich 6 Personen irgendwo auf Computern angemeldet. Das ist so der grobe Überblick. Dann habe ich hier die Möglichkeit, nach Objekten zu suchen. Wir haben vorhin gesehen, ich war mit dem User tmassi angemeldet. Da kann ich mal nach dem suchen und dann hier draufklicken. Und jetzt sehe ich hier zusätzliche Informationen zu diesem User. Also wie der Username, wann das Passwort zuletzt geändert wurde, wann der User sich das letzte Mal eingeloggt hat. Ich kann die Gruppenmitgliedschaften anschauen. In diesem Fall hat das transitiv auf ein paar Gruppen Zugriffe, aber schlussendlich ist das ein normaler Domain-User, nicht mit hohen Rechten. Der User hat keine lokalen Admin-Rechte, kann keine anderen Systeme kontrollieren im Netz, kann sich aber via RDP auf einem System anmelden, in diesem Fall der Client 1. Das ist das, was wir gemacht haben, um auf das System zuzugreifen. Also so kann ich mal sehen, was dieser User alles kann. Ich kann auch sehen, wo der User überall angemeldet ist. Beziehungsweise habe ich jetzt auf den Client 1 geklickt und das wechselt dann die View. Und ich sehe jetzt, auf dem Client 1 haben sich 3 Personen angemeldet. Also tmassi, das bin ich selber, dann noch fast und aalfort. Das sind noch 2 weitere User auf diesem System. Und so kann ich halt schauen, ja, wie die aktuelle Situation aussieht. Ich kann Objekte, die ich selber kontrolliere, die kann ich als owned markieren. Ich kann auch Rechtsklick machen, mark user as owned und das sagt, dass ich die Kontrolle über dieses AD-Objekt habe. Also ich kann in diesem Fall Code ausführen im Kontext von diesem User. Wenn ich lokale Adminrechte habe auf einem Computer oder auf einem Server, dann kann ich dasselbe auch mit einem Computer machen. Diese als owned markieren. Wir sehen dann später, warum das nützlich ist. Und die werden typischerweise mit so einem Totenkopf-Symbol dargestellt. Dann bei Analysis habe ich verschiedene vorbereitete Abfragen. Beispielsweise kann ich mir alle Domain-Admins anzeigen lassen. So, in diesem Fall gibt es 2 Domain-Admins. Ich kann mir auch typische Accounts anzeigen lassen, die von irgendwie einer Misskonfiguration betroffen sind. Also hat hier extrem viele Abfragen, die ich machen kann, um ja, interessante Sachen anzuzeigen. Was ich jetzt hier zeigen will, ist eigentlich das Bild, das wir vorhin gesehen haben, mit dem Print-User zum Domain-Admin, ob wir auch irgendwie so einen Pfad haben. Und zwar kann ich hier wählen, find shortest path to Domain-Admin from owned principles. Das bedeutet, ich kann jetzt hier alle, die ich als owned markiert habe, einen Pfad finden zu dieser Domain-Admin-Gruppe. Und jetzt sehen wir hier, es hat einen Pfad gegeben, der tmassi, das ist unser User, ist in der Gruppe Domain Users, okay, ist in der Gruppe Everyone, das ist auch okay. Und diese Gruppe hat die Erlaubnis, sich via RDP auf dem Client 1 anzumelden. Und jetzt auf dem Client 1 ist FFAST angemeldet. Das ist Farah Fast und sie ist in der Domain-Admin-Gruppe. Und das bedeutet jetzt, gibt es irgendwie einen Weg, wie ich meinen niedrig privilegierten User mehr Rechte geben kann, dass ich schlussendlich an Domain-Admin-Rechte herankomme. Typischerweise sind diese Graphen nicht ganz so kurz oder nicht, die starten nicht gleich auf dem System, das ich bekomme, um den Pentest zu machen, aber das soll einfach darstellen oder euch zeigen, wie man dann so einen Angriff durchführen kann. Wenn ich nicht weiß, wie ich so von einem Objekt zum anderen kommen könnte, kann ich hier die Hilfeanzeige anzeigen und das zeigt mir dann unter Abuse, was ich jetzt genau machen kann, um diesem Angriffspfad zu folgen. Und wenn man das jetzt hier liest, heißt es, wenn ich Local Admin bin auf dem Client 1, dann kann ich aus dem Arbeitsspeicher von diesem Gerät die Hashes oder die Credentials von diesem User auslesen. Also das bedeutet irgendwie, wenn ich Domain-Admin werden möchte, muss ich jetzt zuerst hier meine Privilegien auf diesem System erweitern. Und das ist das Nächste, das wir jetzt miteinander anschauen werden. Und zwar, das nennt sich Privilege Escalation oder Local Privilege Escalation, wenn ich auf einem System meine Rechte von einem niedrig privilegierten User zu einem höher privilegierten User upgraden möchte. Typischerweise ist das ein normaler Main-User zu einem lokalen Administrator. Und dort gibt es sehr viele Methoden, da könnte man selber einen oder auch mehrere Vorträge dazu machen. Typische Sachen sind, dass verwundbare Software installiert ist, wenn man vielleicht nicht alle Windows-Updates installiert hat oder wenn man irgendwie eine Treiberverwaltungssoftware von einem Notebook-Hersteller nicht aktualisiert und diese Software einen Service startet mit höheren Rechten, kann man vielleicht dort eine Sicherheitslücke ausnutzen. Oft findet man auch Zugangsdaten, die irgendwo gespeichert sind. Das kann irgendwie vom Passwort.xls auf einem Netzwerkshare anfangen, bis zu einem Logon-Skript, das vielleicht beim Anmelden ausgeführt wird, oder auf einem IT-Admin-Share, wo die Berechtigung nicht richtig gesetzt ist, dass man dort vielleicht aus einem Skript auch ein Passwort auslesen kann. Über GPOs können auch User verteilt werden, das empfiehlt Microsoft nicht mehr, aber weil GPOs von allen Usern in der Domain gelesen werden können, kann halt so auch das Passwort gelesen werden von solchen Usern. Vielleicht hat man auch Schreibberechtigungen auf Login-Skripts und dann oder auf Auto-Start-Skripts und wenn sich dann jemand anmeldet auf dem System, würden diese eigenen Befehle, die man in dieses Skript schreiben kann, auch ausgeführt werden. Vielleicht kann man auch Binaries von Services ersetzen, wenn dort Berechtigung falsch gesetzt ist oder der Service selber modifizieren und auf ein anderes Binary zeigen lassen. Also es gibt jetzt sehr viele Möglichkeiten. Um Sachen, die man automatisiert prüfen kann, ist auch zu sagen, man kann nicht immer alles automatisiert prüfen, aber was man automatisiert prüfen kann, kann man halt, wie der Name sagt, automatisieren. Und das kann man beispielsweise mit dem Tool PrivescCheck machen. Das würde ich auch mal auf unserer Demo-Umgebung zeigen. Und zwar wechsle ich wieder auf unseren Windows-Client. Und jetzt importiere ich zuerst ein PowerShell-Modul, welches diesen PrivescCheck lädt. Und dann kann ich den PrivescCheck starten. Und das prüft jetzt alle Services, beispielsweise auf dem System, ob ich die modifizieren kann, ob der Service auf ein Binary zeigt oder verweist, dass ich ersetzen könnte, ob auf typischen Dateilokationen Credentials drinstehen, ob das System up-to-date ist und so weiter. Also man sieht hier, es führt eine große Liste von Checks durch und wir schauen uns mal der erste Eintrag an. Hier gibt es offenbar irgendwie ein Problem mit Vesus. Und Vesus, das ist der Update-Mechanismus, den Microsoft einem bietet, wenn man selber einen Update-Server betreiben will. Also ich kann sagen, gut, in meiner Firma habe ich einen WSU-Server. Der WSU-Server holt sich alle Updates herunter und alle anderen Clients holen sich dann diese Updates von diesem Update-Server hinunter, damit ich meine Updates zentral steuern kann. Und jetzt gibt es offenbar irgendwie ein Problem mit diesem WSU-Server. Gehe ich hier mal ein bisschen hoch und da sehen wir jetzt diesen Eintrag. Ihr sagt es gut, WSUS ist konfiguriert und aktiviert und das ist aber über eine unsichere URL gemacht. Also in diesem Fall wird der WSUS-Server über HTTP angesprochen und nicht über HTTPS. Das bedeutet jetzt, wenn ein Client sich die Updates holen will, geht das über das HTTP-Protokoll und wenn HTTPS nicht verwendet wird, kann der Client nicht sicherstellen, ob mit dem richtigen Gegenüber kommuniziert wird. Und wenn ich jetzt den Client dazu bringen könnte, zu einem bösartigen, sage ich jetzt mal, Update-Server zu verbinden, könnte ich dem Client eigene Updates liefern und somit beliebigen Code auf diesem System ausführen. Und weil Updates mit Systemrechnen installiert werden, kann ich somit auch Befehle als normales oder mit Systemrechnen ausführen und wäre somit lokaler Administrator auf dem System. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt das System oder den Client dazu bringen könnte, zu mir zu connecten. Wenn ich im gleichen lokalen Netzwerk wäre wie der Client, könnte ich das mit klassischem ARP-Spoofing machen. Das geht jetzt in diesem Fall nicht. Aber was wir noch vielleicht wissen vom Pingcastle-Report her, gibt es die Möglichkeit, dass ich den DNS-Eintrag ändern kann, ohne dass ich authentisiert sein muss. Und jetzt kann ich diese zwei Sachen kombinieren, um schlussendlich ein quasi bösartiges Update auszuliefern aus dem Client. Ich wechsle hier wieder mal zu meinem Attacker-Maschine und frage hier zuerst einmal die IP-Adresse vom WSU-Server ab. Also WSU.minattacklab.local mit dem Name-Server vom Active Directory. Jetzt, wenn ich das abfrage, sehe ich hier, die IP-Adresse momentan vom WSU-Server ist die IP-Adresse vom Domain-Controller, also .100. Und auf meinem Angriffssystem habe ich die IP-Adresse C0115. Und jetzt möchte ich diesen DNS-Eintrag umbiegen, damit der auf mich zeigt. Damit das System, der Client, ein quasi bösartiges Update von mir selber herunterlädt. Und für das kann ich NS-Update verwenden, was für dynamische DNS-Updates verwendet werden kann. Wenn ich das starte, kann ich jetzt weitere zusätzliche Befehle eingeben. Dann gebe ich zuerst den Server an, der DNS-Server. Dann die DNS-Zone, welche ich editieren will. Dann sage ich, ich möchte den aktuellen Eintrag von WSUS löschen. Und dann einen neuen DNS-Eintrag hinzufügen. Und hier sage ich jetzt, gut, das ist ein A-Record mit der IP-Adresse von meinem Angriffssystem. Und jetzt sende ich das. Und das macht jetzt über das DNS-Protokoll ein dynamisches DNS-Update und ändert diesen DNS-Record. Und ich kann jetzt hier die Abfrage nochmals machen und wir sehen, wir konnten tatsächlich in dieser Zone den DNS-Eintrag umbiegen, damit der auch mein Angriffssystem zeigt. Okay. Jetzt starte ich als nächstes meinen bösartigen Update-Server. Da gibt es verschiedene Tools. Ein Tool ist PyVSUS, das ist in Python implementiert, die haben quasi das Update-Protokoll von Microsoft nachgebaut. Dort sage ich, gut, das soll auf dem Standardport hören und das soll standardmäßig das psexec64.exe ausführen. Das ist ein Executable von SysInternals und das ist von Microsoft signiert. Und ein Windows-Client, der traut grundsätzlich nicht einfach allen Updates, die eingeschmuggelt werden können. Sonst könnte einfach jeder das irgendwie machen. Sondern die Windows-Clients sind ein bisschen intelligent und sagen, gut, ich möchte noch die Signatur überprüfen von den Updates und grundsätzlich liefere ich nur dieses Binary hier aus und der Client überprüft dann die Signatur und sieht, ah, wunderbar, ja, das ist ein Binary von Microsoft, ich traue dem und dann geht der Update-Prozess weiter. Was aber nicht validiert wird, ist die Command-Line-Argumente, die ich angebe. Da sage ich grundsätzlich gut, akzeptiere die die Geschäftsbedingungen von diesem Exe und füge hier mit net user backdoor test.123 mit diesem Passwort einen neuen User hinzu auf dem System und füge diesen User in die Administratorgruppe hinzu. Starte ich mal diesen Server. Der läuft jetzt im Hintergrund und hier schaue ich mal, wenn ich NetUser mache. Momentan habe ich keinen Backdoor-User auf meinem System. Jetzt starte ich mal den Update-Mechanismus und hoffe, dass mit der Demo alles klappt. Genau, wir haben die Knowledge Base ID gesehen von irgendwie 1 bis 7. Wir haben hier auch HTTP-Requests gesehen, also irgendwie fand eine Kommunikation statt mit meinem Update-Server. Und jetzt kann ich hier mal schauen, ob diese User angelegt wurden. Wir sehen hier, okay, der Backdoor-User wurde jetzt angelegt. Das heißt, ich habe jetzt einen zusätzlichen User mit lokalen Administratorenrechten. Und das war jetzt nur, quasi der einzige Fehler war, dass Updates via HTTP ausgeliefert wurden. Und das ist etwas, das wir relativ häufig sehen, dass wenn ein WSU-Server verwendet wird, ist dieser auch mit HTTP konfiguriert und nicht mit HTTPS. Dann haben wir jetzt lokale Adminrechte sozusagen und können auch ein Terminal starten mit diesen Berechtigungen. Genau, wir haben jetzt hier ein administratives Terminal gestartet. Das war jetzt die Vorbedingung, dass wir lokale Adminrechte haben, um diesem Pfad in Bloodhound zu folgen. Also wenn wir das schauen, wir waren jetzt hier und konnten jetzt den Pfad bis hierhin folgen. Und ich kann diesen User jetzt und diesen Computer-Account als owned markieren, weil ich dort lokale Adminrechte drauf habe. Und jetzt gibt es irgendwie einen Weg, wie ich die Credentials oder Hashes von diesem User auslesen kann. Und das ist das nächste, das ich zeigen möchte. Und zwar hat das mit der NTLM-Authentisierung zu tun. Das ist ein Authentisierungsmechanismus in Windows-Netzwerken, neben Kerberos ist NTLM. Und NTLM basiert auf dem Passwort vom User. Aber intern wird nicht das Passwort direkt verwendet, sondern NTLM-Hashes. Also dort werden die Passwörter zuerst gehasht. Dort spricht man von NTLM-Hashes. Und wie das aussieht, also wir haben hier ein sehr sicheres Passwort, das wird in eine Hash-Funktion gesteckt. In diesem Fall ist es MD4 mit dem richtigen Encoding. Und dann kommt hier dieser Hash raus. Und die Definition von einem Hash ist, dass ich das nicht umkehren kann. Also es ist nicht möglich, dass ich, wenn ich diesen Hash habe, wieder auf dieses Passwort komme, dass ich das zurückrechnen kann. Diese Hashes sind an verschiedenen Orten gespeichert. Für lokale User auf einem System, also wenn ich einen lokalen Administrator habe, dann ist das in der SAM-Datenbank lokal gespeichert. Und diese Datei kann nur gelesen werden, wenn ich lokale Administratorenrechte habe. Dann, wenn ich mich mit einem Domain-User auf einem System anmelde, dann sind die Hashes von diesem User sind auf dem Domain-Controller gespeichert, in diesem ntds.deed-File. Das ist quasi das Pendant zum SAM-File, einfach auf dem Domain-Controller. Also alle Domain-Users sind in diesem File gespeichert. Und um dieses File zu lesen, muss ich Domain-Admin-Rechte haben. Wenn ich mich aber mit einem Domain-User auf einem System anmelde, dann geht es zum Domain-Controller, führt die Authentisierung durch und schlussendlich ist der NTLM-Hash vom User, welcher ich für die Anmeldung verwendet habe, im Arbeitsspeicher. Und zwar in diesem LSAS.exe-Prozess. Das ist dieser Prozess, welcher das Login handelt. Also wenn ich das Passwort eintippe, geht das in den LSAS.exe-Prozess, das macht dann die Authentisierung mit dem Domain-Controller und so weiter. Und schlussendlich ist der Hash dort in diesem Prozess drin. Das heißt jetzt, wenn ich administrative Berechtigungen habe auf einem System, dann kann ich diese Hashes auslesen. Ebenfalls aus diesem LSAS.exe-Prozess. Und dem sagt man auch Credential Dumping. Da gibt es verschiedene Tools, die man verwenden kann, um das zu machen. Ein bekanntes Tool ist Mimikatz beispielsweise. Und das können wir jetzt mal anschauen, wie das auf unserem Demosystem aussieht. Und zwar habe ich hier die PowerShell mit den administrativen Berechtigungen geöffnet. Und jetzt starte ich Mimikatz, um die Zugangsdaten auszulesen. Ich sage hier, schreibe mir bitte ein Logfile, dann gebe ich mir zusätzlich die Debug-Privilegien, weil normalerweise kann ich als normaler Administrator nicht auf den Arbeitsspeicher von Prozessen zugreifen. Ich muss mir zuerst diese Privilegien geben, aber ein lokaler Administrator kann diese Privilegien erhalten. Dann gebe ich mit dem Mimikatz-Command Logon-Passwords an, dass bitte greife auf den LSAS-Prozess zu und dumpe mir all die Hashes, die sich dort im Arbeitsspeicher befinden. Kann ich das laufen lassen? Das sieht jetzt ein bisschen aus wie in der Matrix. Aber wenn ich das Logfile öffne, sehen wir hier jetzt verschiedene Credentials. Da der Vector-User, den wir angelegt haben, und wir haben dann ein PowerShell gestartet als diesen User. Dort ist der Hash von diesem User, ist auch im Arbeitsspeicher. Das sehe ich hier drin. Dann der NTLM-Hash vom User tmassi ist auch im Arbeitsspeicher drin. Mit denen haben wir uns am Anfang angemeldet. Das ist das Maschinenpasswort. Es hat da sehr viele Sachen drin. Okay, kann mal nach dem User suchen. Da. Das ist der User fast, welche Domain-Admin-Rechte hat. Und wir haben jetzt diesen NTLM-Hash. Und jetzt ist die Frage, was können wir mit diesem Hash alles machen? Es gibt da verschiedene Ansätze oder Möglichkeiten, die ich habe. Grundsätzlich kann ich probieren, den Hash zu cracken. Wenn das ein schwaches Passwort ist, kann ich eine Wörterliste durchgehen, schauen, ist das irgendwie Luxeria 2022 und so weiter. Oder ich kann dann mit Regeln beginnen und sagen, gut, füge am Schluss von einer Wörterliste bei jedem Wort noch einen Punkt an, ein Ausrufezeichen und so weiter. Wenn das Passwort aber stark ist, habe ich mehr oder weniger keine Chance, um das zu machen. Es gibt eine andere Möglichkeit, wie ich mich aber direkt mit einem Hash authentisieren kann in einem Netzwerk. Und diesem Angriff sagt man Pass the Hash. Und für das müssen wir ein bisschen verstehen, wie NTLM eigentlich funktioniert. So ein bisschen im Hintergrund. Und das ist so, wir haben einen Client und einen User dort drauf. Und der User John auf dem Client möchte jetzt auf den File-Server hier zugreifen. Der Server generiert dann eine Challenge, die ist irgendwie eine Zufallszahl, und sendet diese Challenge zum Client zurück. Da das diese Zufallszahl. Und jetzt der Client, entweder fragt der User nach dem Passwort, oder falls das bereits im Arbeitsspeicher ist, wird der Hash aus dem Arbeitsspeicher gelesen. Und mit diesem Hash wird diese Challenge verschlüsselt. Diese verschlüsselte Challenge wird dann zurückgesendet an den Server und dort kann entweder, wenn das ein lokaler User ist, über die SEM-Datenbank geprüft werden, ob diese Challenge richtig verschlüsselt wurde, weil das kann man nur machen, wenn man das richtige Passwort hat oder den richtigen NTLM-Hash, oder wenn das ein Domain-User ist, wird das gegenüber dem Domain-Controller mit einem anderen Protokoll verglichen. Und dann kommt entweder zurück, ja, das Passwort ist richtig, oder das ist etwas falsch. Was jetzt aber ist, NTLM, die Authentisierung selber, diese encrypted Challenge, die wurde mit dem Hash verschlüsselt und nicht mit dem Passwort. Das heißt, ich kann mich eigentlich authentisieren, wenn ich nur den Hash weiß und nicht das direkte Passwort. Und mit diesem Hash kann ich mich jetzt im Netzwerk weiter bewegen. Und wenn ich mich im Netzwerk von einem System auf ein anderes bewege, dann spreche ich auch von Lateral Movement. Und in diesem Fall ist das die Pass the Hash-Technik, die ich verwenden kann. Das wurde schon 1997 entdeckt, dass das möglich ist, aber das ist nicht eine Schwachstelle, die man patchen kann, sondern das ist halt im NTLM-Protokoll ein Designfehler oder ein Designentscheid und deshalb ist es heute immer noch möglich. Normale Windows-Anwendungen können das aber nicht, also ich kann nicht einfach beim Passwortfeld den Hash eingeben, aber ich kann da spezielle Tools verwenden. Und wir sehen hier, Passwort eingebe, wird es zuerst gehasht und dann mit diesem Hash wird die NTLM-Authentisierung durchgeführt und dann kann ich auf eine Ressource zugreifen. Und mit den Tools, die wir jetzt verwenden wollen, können wir eigentlich nur den hinteren Teil hier machen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Tools. Bekannte Tools dafür sind Impacket oder Mimikatz kann das auch. Und weil ich vorhin schon Mimikatz gezeigt habe, denke ich, können wir gleich beim selben Tool bleiben. Ich gehe hier auf meinem Windows-Client wieder hin und ich starte Mimikatz und sage dann, gut, ich möchte einen Pass-the-Hash-Angriff machen mit dem User ffast, mit der Domain winetdeclare.local und dann mit dem Hash, den ich vorhin aus der Arbeitsspeicher gelesen habe. Und dann möchte ich mit diesen Credentials die PowerShell.exe starten. Und jetzt, das muss ich auch mit Adminrechten ausführen, aber Mimikatz schreibt im Hintergrund diesen Hash, der wir hier angegeben haben, wieder in den Arbeitsspeicher zurück. Und jetzt haben wir hier eine Session, die authentisiert ist mit dem User ffas in diesem Fall. Und wir haben gesehen, dass dieser User Domain-Admin-Berechtigungen besitzt. Wir können das hier auch mal prüfen. Ich gehe zurück auf die PowerShell, welche normale Berechtigungen hat. Ich probiere jetzt auf das Dateisystem vom Domain-Controller zuzugreifen. Und das sagt es mir, das kann diesen Pfad nicht finden, weil es nicht existiert. Wenn ich dasselbe aber mache, in der Session mit dem User ffast, können wir jetzt so auf das Dateisystem vom Domain-Controller zugreifen. Und somit haben wir grundsätzlich die ganze Domain unter Kontrolle. Ich kann auch mit PowerShell Remoting direkt eine PowerShell-Session herstellen auf dem Domain-Controller und sehe jetzt hier, ich bin auf dem DC1, auf dem Domain-Controller angemeldet als User ffast. Und jetzt habe ich quasi wieder unbeschränkte Möglichkeiten in dieser Domain, die wir kompromittiert haben zusammen. Ich kann beispielsweise jetzt einen neuen User in die Domain hinzufügen und so weiter. So ein kleines Beispiel, einfach um zu zeigen, dass ich jetzt in der Domain alles machen kann. Wenn wir jetzt anschauen, was wir alles gemacht haben in den letzten 45 Minuten, wir haben zuerst nach Informationen gesucht im Active Directory Netzwerk. Dort haben wir Pingcastle und Bloodhound verwendet, um an möglichst viele Informationen zu kommen. Mit Bloodhound konnten wir Angriffspfade analysieren und feststellen, das heißt, wer kann wo zugreifen, wer ist wo angemeldet und haben so einen Angriffspfad identifiziert auf dem Client 1. Um das auszunutzen, haben wir zuerst unsere Privilegien auf dem Client 1 erhöht, indem wir eine schwache WSUS-Konfiguration ausgenutzt haben, weil die Updates nur via HTTP installiert werden. Dann mit den lokalen Admin-Rechten haben wir die Credentials aus dem Arbeitsspeicher gelesen, und zwar nicht das Passwort, sondern nur der NTLM-Hash, und dann haben wir mit pass-the-hash diesen Hash verwendet, um auf den Domain-Controller zu springen. Das ist, was ich kurz zusammengefasst, was ich eigentlich erklärt habe. Dann, was man jetzt fixen sollte, um diese Schwachstellen zu beheben, die wir ausgenutzt haben, man sollte grundsätzlich mal da das System, den Client oder vielleicht alle Systeme anschauen, ob die genügend gehärtet sind und vor allem das WSUS-Update via HTTPS ausliefern. Weil dann habe ich als anderes System im Netzwerk habe ich keine Möglichkeit, an ein gültiges Zertifikat zu kommen mit dem Namen WSUS.winetdeclare.local. Und eine, selbst wenn ich den DNS-Eintrag ändern würde, würde eine Verbindung zum Fake-Update-Server verschlagen. Dann, um Credential-Dumping und Pass-the-Hash zu vermeiden, gibt es viele Sachen. Das Beste ist, wenn man NTLM disabled. Aber das kann man oft aus Kompatibilitätsgründen nicht machen. Also wenn ich ältere Systeme habe in einem Netzwerk, ist es nicht so einfach zu machen. Wir empfehlen das immer unseren Kunden, aber viele unserer Kunden sagen, ja, das können wir leider nicht, wir haben noch dieses und dieses alte System. Und wenn ihr beispielsweise mit einer IP-Adresse auf ein System zugreift, dann kann man gar nicht Kerberos verwenden, sondern dann muss NTLM verwendet werden und es ist nicht so ganz einfach, von dort loszukommen. Man sollte aber generell User von lokalen oder lokale User-Konten sollte nicht überall das gleiche Passwort haben. Weil wenn ich an einem Client ein lokales Admin-Passwort herauslesen kann oder den NTLM-Hash von diesem lokalen User, kann ich mich im ganzen Netzwerk auf alle anderen Clients connecten. Also es ist nicht so eine gute Idee, wenn ich überall dasselbe lokale Admin-Passwort habe. Es gibt so zusätzliche Gruppen, die ich aktivieren kann, um hochprivilegierte User reinzutun, diese Protected Users Group, dann wird nur für diese User NTLM disabled. Und es macht Sinn, dass ich meine Domain-Admins in diese Gruppe einfüge, damit wenigstens mit denen kein Pass-the-Hash gemacht werden kann. Grundsätzlich sollte mich aber mit hochprivilegierten Accounts, wie diesem Domain-Admin, den wir gesehen haben, niemals auf einem normalen Client oder Server anmelden. Weil Domain-Admin-Accounts sollten nur auf Domain-Controller verwendet werden und nicht auf anderen Systemen. Weil sobald ich mich auf irgendeinem anderen System anmelde, hinterlasse ich meinen Hash dort und jeder mit Zugriff auf dieses System kann das auslesen. Das können manchmal auch externe Lieferanten sein und so weiter, wo ich vielleicht gar nicht weiß, wer das ist. Also Domain-Admin sollte man nur auf dem DC verwenden. Oder generell sollte man Domain-Admin-Accounts, welche auf mehreren Systemen lokale Admin-Rechte haben, nicht verwenden. Man sollte dort auf Lösungen wie Labs setzen, welches zufällige lokale Admin-Passwörter generiert und dann sollte ich diese verwenden, um mich anzumelden und um Systeme zu verwalten oder eine PAM-Lösung einsetzen, wo ich Privilegien für meine IT-Umgebung managen kann und mir so Just-in-Time-Privilegien geben kann für meinen Admin-Account, damit ich vielleicht nur mich 10 Minuten lang auf dem Server X anmelden kann mit einem zufällig generierten Passwort beispielsweise. Es gibt dort so verschiedene Möglichkeiten. Das war aber nur ein kurzer Einblick in das Ganze. Es gibt noch viel, viel mehr zu erzählen, noch viele mehr Angriffsmöglichkeiten im Active Directory. Aber das war jetzt nur so halt eine kleine Einführung in ein paar Basistechniken. Dann wäre es das gewesen von meinem Vortrag. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich werde jetzt noch hier für Fragen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch online kontaktieren. Genau, vielen Dank.
Gibt es Fragen? Für die Leute, die im Stream zuschauen, ihr könnt auch gerne Fragen im Chat einsenden. Den Link für den Chat findet ihr auf der Webseite zu dieser Veranstaltung. Wenn ihr keinen Account habt, klickt einfach auf den IRC-Link und dann kommt ein Webinterface, wo ihr eure Fragen einsenden könnt. Gibt es Fragen hier im Raum? Ich habe sonst noch eine Frage. Mhm. Der ganze Angriff hat ja damit angefangen, dass du über das Active Directory alle Objekte aufgelistet hast. Mhm. Ist das etwas, was man deaktivieren kann? Ist es empfohlen, dass man das deaktiviert, um es dem Angreifer schwieriger zu machen, um sich überhaupt mal...
Das kann man nicht groß einschränken, weil als normaler User im Active Directory musst du auf das LDAP zugreifen können und dort die Informationen auslesen können. Was man deaktivieren kann und bei neueren Windows-Versionen, wenn man die frisch installiert und nicht nur ein Update macht, ist das bei Default auch so, dass man die Sessions nicht mehr auslesen kann. Also wenn ich so jetzt ein AD from scratch aufsetze, dann kann ich diese Informationen, die Sessions, wer ist wo angemeldet, nicht mehr auslesen. Und das bringt dann schon etwas, so kann ich mich ein bisschen schützen, um diese Angriffspfade nicht gleich sichtbar zu machen. Aber die Sicherheit sollte nicht darin liegen, das zu verbergen, wer sich wo anmeldet, sondern im schlimmsten Fall kann ich halt überall alles probieren, wo ich lokaler Admin bin, wer ist dort. Ja.
Eine Frage von Nick.
Kannst du zum Python-Server zurückgehen oder den Python-Server startest für WS-Update oder
WSUS? Hier.
Ja, wieso ist das ein Feature von diesem WSUS, dass du da einfach ein Command-Line-Arguments mitgeben kannst?
Ja, also PyWSUS, das ist eine Neuimplementierung vom Update-Prozess oder vom Update-Protokoll, vom WSUS-Protokoll von Microsoft. Die haben halt die Spezifikation angeschaut, wie ist es implementiert oder vielleicht reversed und dann einen eigenen WSUS-Server geschrieben. Und dort gibt es offenbar ja die Möglichkeit zu sagen, was das ausgeführt werden soll.
Also du kannst nicht nur Files übergeben, du kannst Das ist einfach ein Feature von dem Protokoll, dass du da Command-Line-Arguments mitgeben kannst.
Ja, genau.
Ah, okay. Das ist einfach die... Wenn das nicht möglich wäre, dann wäre das schwieriger.
Dann wäre es schwieriger,
das hier zu machen.
Dann müsste ich irgendwie ein Binary finden.
Dann müsste das Binary, das signiert ist,
modifizieren
oder so.
Ja.
Okay, ja.
Sonst noch Fragen? Wenn nicht, ihr wisst, wo ihr Manu findet. Er ist sicher auch noch hier die Tage und auch im Internet erreichbar. Dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du den Anfang gemacht hast für das Vortragsprogramm vom Winterchaos. Und ja, viel Spaß beim Hacken.
Dankeschön, bis gleichfalls.